der Hochzeit, ja, mit Gottes Hilfe. Ohne wäre es ganz und gar unmöglich. Ich kann es nur bestätigen, was der Karl gesagt hat. Es war schon eine starke Zeit. Vielen Dank für das Lobpreisteam. Und total stark. Es ist so stark, wenn wir gemeinsam hier Gott feiern, wenn wir ihn groß machen, wenn wir ihm von ganzem Herzen Danke sagen, weil er hat es verdient. Er hat es sowas von verdient. Und es ist schön, gemeinsam ihn zu feiern, ihn anzubeten und zu sagen, Jesus, von ganzem Herzen Danke für all die Dinge, die du bei mir im Leben getan hast. Und danke für all das, was du noch tun wirst. Und das finde ich total berührend und total stark. Danke auch an das Technikteam. Wir haben heute Morgen schöne, bewegte Hintergrundbilder. Und das ist einfach, was hat was Erfrischendes, finde ich gut. Vielen, vielen Dank. Also danke für alles, was da auch passiert. Genau. Der Karl hat heute Morgen erzählt, dass er so einen Tag hatte, danach wurde es besser, aber so einen Tag hatte, wo nichts funktioniert hat. Wo er dachte, Mensch, was ist los? Wer will mich da ärgern? Warum funktioniert gerade was nicht? Und es ist so, es gibt Tage, wo wir mit Jesus unterwegs sind, so alles, was wir anpacken, gelingt uns, weil Gott bei uns ist. Und es gibt Tage, da ist es nicht so. Und ich habe auch so ein paar turbulente Wochen hinter mir. Wochen, wo ich krank war. Einen Sonntag hätte ich in Pfulling predigen sollen und ich hatte gar keine Stimme mehr. Und ohne Stimme predigt, das ist schlecht. Also da kriegst du halt nichts raus, da kriegst du halt nichts rüber. Und dann hat sich das verschoben und habe ich das einen Sonntag später nachgeholt, weshalb ich 2 Wochen nicht bei euch sein konnte und dann noch Stadthallengottesdienst. Aber ich freue mich, heute wieder da zu sein bei euch. Genau, vielleicht wird man noch ein bisschen mehr, wenn dann die kommen, die eine Stunde später aufgestanden sind. Genau, aber es gibt schon so Zeiten, die turbulent sind, wenn dann in der Familie Krankheit rumgeht und der eine ist gesund und dann wird der nächste krank und dann geht es einmal reihum durch. Das ist nicht so schön. Und bei mir ist der PC komplett kaputt gegangen und dann habe ich den komplett repariert. Und dann ist mein Auto komplett kaputt gegangen und dann haben wir das wieder repariert. Und danach war dann wieder der PC kaputt und dann war wieder das Auto kaputt. Und jetzt ist wieder beides repariert und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Aber es gibt schon so Momente, wo du denkst, was ist denn jetzt gerade los? Wo so ein Ding nach dem nächsten kommt und du denkst, hä, irgendwie ist der Wurm drin, irgendwie ist gerade was komisch. Und es gibt so Momente in unserem Leben, wo wir schon so ein paar Lebensstürme haben, sag ich mal, die wir durchschreiten müssen. Das waren jetzt ja nur so kleine Erlebnisse. Es gibt ja richtig gewaltige, es gibt kleine Stürme, ne, wie es ich jetzt erlebt habe, oder es gibt richtig große Lebensstürme, wo man so richtig erschüttert wird. Und das ist auch mein Thema heute Morgen, Stürme des Lebens. Und da möchte ich zuerst mal den Text lesen, wo das steht, was wir uns heute angucken, welche Begebenheit. Viele von euch kennen das mit Sicherheit und ich freue mich heute Morgen doch über einen sehr bekannten Text einfach sprechen zu können. Markus 4, Vers 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen weg und sie ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen, doch bald darauf brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voller Wasser und es drohte sogar zu sinken. Währenddessen aber schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und sie schrien voller Angst, Herr, wir gehen unter, merkst du das denn nicht? Und sofort stand Jesus auf und er bedrohte den Wind und die Wellen und er befahl dem Wasser, sei still und schweig. Und zugleich legte sich der Sturm und es wurde ganz, ganz still. Warum hattet ihr denn solche Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das nur für ein Mensch? Selbst Wind und selbst Wellen gehorchen ihm. Das ist so eine starke Begebenheit. Und ich bin so dankbar, dass auch vorher in den Eindrücken, dass es genau in diese Richtung ging von Sturm und Wellen und von schönem Wetter und von stürmischem Wetter. Das ist immer stark, wie das Gott so macht, dass dann halt die Sachen alle zusammenpassen, obwohl man es sich nicht abgesprochen hat. Das ist immer sehr, da bin ich sehr dankbar dafür, bin ich auch mal sehr ermutigt, dass man dann weiß, okay, es geht wirklich in diese Richtung. Am Abend eines Tages heißt das hier am Anfang. Was war das für ein Tag? Mit Sicherheit ein voller Tag. Okay, kennt ihr volle Tage? So Tage, wo du dann schon am Mittags denkst, geht dieser Tag gar nicht zu Ende. Und es gibt so viel zu tun und man weiß gar nicht, wie soll man das alles schaffen, wie soll man das alles hinkriegen. Und man hat einfach viel zu machen. Und die Tage, und man hat das Gefühl, so die Stunden des Tages reichen nicht aus, damit man alle Aufgaben irgendwie rüberkriegt. Ich bin sicher, so einen Tag hatten die Jünger auch hinter sich. Man hört, in dem Text steht dran, sie schickten die Menschen weg. Also es waren Menschen da. Bedeutet, da ist viel gelaufen. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Wenn wir uns die Stellen davor angucken, lesen, dann sehen wir, er hat das Gleichnis vom Sämann erzählt und er hat das Gleichnis vom Senfkorn erzählt. Bestimmt hat er auch den Menschen gedient, hat sie ermutigt, hat ihnen Trost zugesprochen, hat Kranke geheilt. Und die Jünger, die waren da und die haben das alles aufgenommen, was Jesus gepredigt hat, was er gelehrt hat. Und da kann einem dann schon irgendwann der Kopf rauchen. Das war mit Sicherheit hammermäßig gut, aber wenn so viel Information kommt. Und ich bin sicher, die Jünger, die waren voll eingespannt. Die waren voll mit dabei. Die haben geguckt, dass alles passt. Die haben Organisation und alles Mögliche haben die gemacht. Die waren bei allem, was gelaufen ist an dem Tag, wo Jesus gepredigt hat, die waren voll mit dabei, die waren voll eingespannt. Und jetzt am Ende des Tages. Endlich Feierabend. Und jetzt noch eine schöne Bootsfahrt machen. Das ist doch was. So keine anderen Leute mehr. Jetzt mit Jesus alleine sein, mit ihm noch eine schöne Bootsfahrt machen und dann einfach so den Tag gemütlich auf dem Schiff Sonnenuntergang entgegen so ausklingen lassen. Das ist doch was. Vielleicht hatten sie sich das vorgestellt, ich weiß es nicht. Vielleicht war das die Situation. Aber sie dachten, weg von den Menschenmassen, weg vom Trubel, raus aus der Verantwortung, endlich ein bisschen Ruhe haben. Und ich denke mir, das Wetter war in dem Moment bestimmt schön gewesen, denn sie hatten keinen Wind gehabt. Denn was steht hier im Text? Sie ruderten steht hier. Also sie ruderten. Das bedeutet, wenn es Wind gehabt hätte, denke ich mir so, dann wären sie sicherlich gesegelt. Dann hätten sie doch nicht rudern müssen, denke ich mir so. Das heißt, dadurch, dass hier steht, sie ruderten, muss das Wetter ja am Anfang eigentlich schön gewesen sein. Und hätten sie am Anfang Gewitterwolken gesehen, dann wären sie wahrscheinlich gar nicht erst in See gestorben. Also mindestens so diese vier Jünger, von denen wir wissen, dass die ja Fischer waren. Zumindest die eigentlich erfahrene Seeleute waren, hätten das ja merken müssen. Also zumindest die hätten sehen müssen, hey, das sind Gewitterwolken, das sieht nicht gut aus, bleib mal lieber da. Aber so war es nicht. Und was war mit Jesus? Kann schon sein, dass der wusste, was kommt. Aber wenn er wusste, dass der Sturm kommt, dann wusste Jesus mit Sicherheit auch, wie es ausgeht. Er wusste nicht, er wusste nicht nur den Sturm, der kommt, sondern er kannte auch das Ende. Er kannte auch, wie es ausgeht. Ich glaube schon mal erzählt, in Neubrandenburg gibt es so ein Sprichwort, da sagen die Christen immer, alles muss über Gottes Schreibtisch. So, das ist so ein Geflügel, das sagt man hier nicht, habe ich bisher nur in MacPom gehört. Und das bedeutet, es gibt nichts, was passiert, was Gott nicht schon mal gesehen hat oder was Gott überraschen würde oder was Gott nicht auf seinem Schreibtisch hatte. Das ist nicht so, da kommt eine Situation in deinem Leben und du sagst Gott und er sagt, was ist passiert? Da hätte ich ja nie mit gerechnet. Da bin ich jetzt völlig, hat mich völlig kalt erwischt und jetzt muss ich erstmal überlegen, was machen wir denn da? Sondern Gott sagt, nein, alles muss über Gottes Schreibtisch. Er hat schon gesehen, was passiert, was kommt. Er hatte es schon mal bei sich auf dem Tisch liegen. Er weiß, was kommt. Und die Stürme, die in deinem Leben kommen, Gott weiß, dass sie kommen. Aber im Unterschied zu uns weiß er auch, wie sie ausgehen. Schön wäre es, wir würden es auch manchmal wissen, wie sie ausgehen, oder? Das würde manches leichter machen. Aber so ist es nicht. Sondern wir müssen durch. Wir müssen durch. Aber wir kommen auch durch. Es war tatsächlich so, dass es am See Genezareth, habe ich in dem Bibellexikon nachgeschlagen, dass es recht häufig eingetreten ist, dass ganz plötzlich der Sturm gekommen ist. Von einem Augenblick auf den anderen. Schönes Wetter und dann zack, wieder Sturm. Also dass es ganz plötzlich das Wetter umgeschwenkt ist, das war wohl typisch dort für diese Gegend, für den See Genezareth. Und sie sind los bei schönem Wetter und dann kam der Sturm. Und doch könnte man sich doch fragen, Mensch, hätte es Gott nicht irgendwie anders machen können? Hey, der wusste doch, was für ein voller Tag das war. Der wusste doch, was los war. Hätte er diese Sturmerfahrung, wenn sie notwendig ist, nicht auf so einen Urlaubstag legen können, dann wären die Jünger dem vielleicht ein bisschen ausgeglichener begegnet, ich weiß nicht. Aber Jesus wusste doch, was bei den Jüngern los war. Er wusste doch die Situation. Er hätte nicht sagen können, Mensch, ich weiß, es war ein langer Tag, ihr seid müde, es reicht, es ist genug und deswegen bewahre ich euch vor dem Sturm. Ein Gott, der Liebe ist, von dem wir wissen, dass er durch und durch Liebe ist, dass er es gut mit uns meint. Wieso kann ein liebender Gott nicht sagen, ich bewahre dich von vornherein vor dem Sturm, weil einfach aus Liebe, einfach weil ich es so gut mit dir meine. Das könnte man sich doch, also ich habe mich das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, ich habe mich das schon mal gefragt in der einen oder anderen Situation. Hätte Gott das einem nicht ersparen können? Aber Gott hat niemals versprochen, dass er uns vor allen Lebensstürmen bewahren wird. Er hat uns nie versprochen, wenn du mit mir unterwegs sein wirst, wird es immer leicht sein und alle Tage Sonnenschein. Das hat er uns nicht versprochen. Aber er hat uns versprochen, dass er mit uns durch den Sturm geht. Er hat uns versprochen, dass wenn du durchs finstere Tal gehst, dann bin ich bei dir. Du musst da nicht alleine durch. Ich bin dein Stecken und Stab. Ich tröste dich, ich führe dich, ich bin bei dir. Ich weiche nicht von deiner Seite. Ich gehe mit dir zusammen durch. Das hat er uns versprochen. Und darauf können wir uns stellen. Wir können uns nicht darauf berufen, zu sagen, hey, du bist Liebe, erspar uns das doch. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, ich bin bei dir im Sturm. Und darauf, da dürfen wir bestehen. Da dürfen wir ihn auch dran erinnern und sagen, Gott, müssen wir gar nicht. Er ist so oder so da. Aber wir dürften es tun. Wir dürften sagen, Gott, du bist da. Da steht es. Das hast du uns versprochen. Und ich weiß, du hältst dich an dein Versprechen. Da dürfen wir zu ihm kommen. Aber was macht Jesus hier? Er ist da. Er ist bei ihnen. Er ist im selben Boot. Das ist gut. Aber was macht er? Er schläft. Das ist echt unglaublich. Wir lesen hier im Vers 38, währenddessen aber schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Mit dem Kopf auf einem Kissen, das steht da wirklich. Das steht so im Bibeltext. Anscheinend verschweigt uns die Bibel dieses ach so wichtige Detail nicht. Ich finde es irgendwie bezeichnend. So, Jesus schläft hinten mit dem Kopf auf dem Kissen. Der hat sich da so richtig gemütlich gemacht. Der hat sich so richtig ausgeruht. Und was haben die Jünger gemacht? Hey, die haben ums Überleben gekämpft. Die haben, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn man sich das mal bildlich versucht vorzustellen, diese Szene, so das Schiff, es schwankt hin und her, die Wellen, die peitschen gegen das Schiff und das überall, das Boot läuft voller Wasser und die Jünger, die rudern und die versuchen dagegen anzukämpfen und die nehmen die Eimer und die versuchen, das Wasser wieder rauszukriegen aus dem Boot und sie tun alles, sie rackern sich ab, sie machen alles, was sie machen können, um irgendwie mit dieser Situation umgehen zu können. Und Jesus, er liegt da mit dem Kopf auf einem Kissen und schläft. Hey, wie kann man denn bei dem Wetter pennen? Hey, wie kann man denn wie kann man denn da schlafen? Aber Jesus, er hat es geschafft. Gut, ich meine, er hat einen langen Tag, der war müde, der war erschöpft. Aber trotzdem, wie kann man denn bei dem Wetter pennen? Ich habe einen Bruder, Wolfi heißt der. Datenschutz und so durfte man, heutzutage dürfte man das gar nicht mehr sagen, im Datenschutz, wegen Datenschutz und Geschichten erzählen, ich mache es trotzdem. Also der Wolfi, mein Bruder Wolfi, der ist so, wenn der schläft. Aber richtig, es gibt nichts, was du tun kannst, um den zu wecken, weil wenn der pennt, dann pennt er. Und er war einmal in Australien, hat er Urlaub gemacht und ist dann irgendwann mal aufgewacht und steht so auf und guckt um sich so rum, so ein bisschen verschlafen, denkt so, was ist denn hier los und so, und hat schon auf so eine Scherbe getreten und so, und guckt um sich rum und er merkt, in seinem Zimmer ist irgendwie alles kaputt, wo er geschlafen hat, so Vasen liegen zertrümmert auf dem Boden und Regale sind umgefallen und so, und er hat es nicht mitgekriegt und er ist schon rausgegangen, hat gemerkt, Mensch, das ist ja nicht nur in meinem Zimmer so, das ist in der ganzen Wohnung, sieht so aus, und er ist raus auf die Straße gegangen, hat gemerkt, Mensch, es sieht überhaupt nicht gut aus. Und dann hat er erzählt bekommen, Mensch, wie konntest du das nicht mitkriegen? Das war doch ein Erdbeben. Da muss es ziemlich starkes Beben gehabt haben. Und die Leute, die hatten Angst. Und die Vasen sind umgefallen, die Regale sind umgefallen. Und der hat geschlafen. Der hat es überhaupt nicht mitgekriegt. Der ist aufgestanden und dachte, was ist denn hier passiert? Also es gibt schon so Leute, die können schlafen, egal was drumherum passiert. So ähnlich war es hier bei, diese Geschichte, ich wäre gern dabei gewesen. Wahrscheinlich hätte ich nicht geschlafen, ich hätte ihn wahrscheinlich panisch versucht zu wecken. Und genauso ist es hier auch. Die Jünger, sie schreien, Jesus, wir gehen unter, was ist los mit dir? Merkst du das denn nicht? Merkst du nicht, was hier los ist? Mach doch mal was, wach doch auf. Merkst du das denn nicht? Das sind Situationen, wo man sich fragt, in unserem Leben auch oft, Mensch Jesus, merkst du es denn nicht, wenn wir so Umstände haben, wenn bei uns die Wellen gegen Schiff peitschen, wenn wir gefühlt vorm Ertrinken sind, sagen, Jesus, Mensch, merkst du es denn nicht? Warum machst du denn nichts? Warum greifst du denn nicht ein? Warum schläfst du denn? Und manchmal kann es uns so gehen, dass wir das Gefühl haben, hey, mir steht das Wasser bis zum Hals und ich versuche alles, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich versuche alles mit der Situation irgendwie klarzukommen. Und Jesus, der kann sein, dass er da ist, aber wenn, dann pennt er. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwas macht. Aber es ist so, die sagt uns die Bibel auch, dass Jesus weiß, wie es uns geht. Ja, er weiß, wie es uns geht und er kennt auch die Stürme in unserem Leben. Und er kann mit diesen Stürmen auch umgehen, wenn wir ihn im Boot haben. Aber man kann sich natürlich schon fragen, warum hat er denn nicht ein bisschen früher eingegriffen? So, also ein bisschen früher wäre schon gut gewesen. Er hätte ein bisschen früher was gemacht. Vielleicht hat er darauf gewartet, dass seine Jünger ihn konkret ansprechen. Vielleicht war es in dieser Bootssituation so, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, in unserem Leben, in unserer Situation ist es sehr wohl so, dass es Momente gibt, wo Jesus wartet darauf, dass wir ihn konkret ansprechen. Dass das peitscht und stürmt und alles Mögliche passiert und Jesus sieht es, er kriegt es mit. Aber er wartet auf den Moment, wo wir sagen, Jesus, wo wir ihn konkret ansprechen und sagen, hilf mir. Ja, in Matthäus 6, da steht, er weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Das stimmt, das ist so. Aber manchmal verstehen wir diese Stelle falsch. Manchmal denken wir, okay, das bedeutet, wenn Jesus eh weiß, was wir brauchen, dann brauche ich ja gar nicht dafür beten. So ein bisschen schmollig, dann brauche ich auch nicht beten. So in der Situation so, Jesus weiß doch, wie es mir geht. Steht doch da, muss ich doch nichts sagen. Also so ein bisschen eingeschnappt, weil man denkt, Jesus greift gerade nicht ein. Aber es steht auch in Jakobus 4, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also die Bibelstelle gibt es auch, wo der ganze sagt, hey, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, aber Gott weiß doch, was ihr... Bitte, Gott möchte gebeten werden. Er möchte, dass wir ihn darum bitten. Warum? Weil es Gott immer um Beziehung geht. Es geht ihm immer darum, dass wir mit ihm Beziehung haben, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Und so eine Beziehung, die funktioniert nun mal mit Austausch, mit... Wir unterhalten uns, wir sind gemeinsam unterwegs, wir beide kommunizieren miteinander. Und wenn Stürme in meinem Leben mir etwas gezeigt haben, dann, dass ich in jeder Situation bitten darf. Und das ist das, was ich entscheiden möchte. Hey, ich möchte beten, egal wie es mir geht. Egal wie es mir geht, ich möchte nicht aufhören zu beten. Ich möchte nicht aufhören zu sagen, Gott, mir geht es so schlecht, ich bete nicht mehr, sondern egal wie es mir geht, ich möchte wenigstens noch beten. Ich möchte ihm das bringen. Ich möchte ihn wachrütteln und sagen, merkst du es nicht, was gerade los ist? Ich möchte ihn wachrütteln und sagen, Jesus, wie haben sie gerufen? Hilf uns. Oder ich weiß nicht. Ja, hilf uns, haben sie geschrien. Sie haben ihn angeschrien. Hilf uns, Jesus. Merkst du es nicht, was los ist? Sie haben ihn geweckt, sie haben ihn wachgerüttelt. Und das möchte ich tun, auch in meinem Leben, in den Herausforderungen, ihn wachzurütteln, ihn aufzuwecken, da wo es notwendig ist. Und oft machen wir das nicht, wir rütteln Jesus nicht wach, weil wir so selber damit beschäftigt sind, das Wasser selber aus unserem Boot rauszuschippen, weil wir so damit beschäftigt sind, alles andere selber zu tun, damit man nicht untergeht. Aber die Lösung wäre gewesen, jetzt nicht alles selber zu versuchen, sondern Jesus wach zu rütteln. Und Jesus, er wird wach und er ist stärker als Wind und Wellen. Er ist stärker als der Sturm, er ist stärker als der Feind, er bedroht den Sturm, er steht auf und er sagt, sei still und schweig. Und sofort war Ruhe, auf dem anderen Augenblick. So, sofort war Ruhe. Jesus hat Autorität. Ich finde es immer so stark, dass wir das heute auch wieder gesungen haben. Es berührt mich immer wieder, wenn wir dieses Lied singen. Ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliehen. Hey, das ist so eine starke Textzeile und genau das ist es. So, ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliehen. Und das stimmt. Und ja, es gibt auch Situationen, wo wir schreien und wo wir beten und wo es nicht sofort alles in Ordnung und alles gut ist. Das gibt es auch manchmal. Aber das heißt nicht, dass er es nicht kann. Das heißt nicht, dass es nicht Situationen gibt, wo das genauso passiert, wo wir zu ihm schreien und wo er Autorität hat. Er hat Autorität über Wellen, über Sturm und auch über die Stürme in unserem Leben. Und Jesus, er fragt, und dann ist alles okay. So, Sturm hat sich beruhigt, alles in Ordnung. Was macht Jesus dann? Er schiebt hier noch so eine Lehrpredigt nach und sagt hier noch so, habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? War doch klar, dass ich da bin. War doch klar, dass ich alles im Griff habe. Gab doch gar keinen Grund, Angst zu haben. Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir? Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König nah bei mir bleibt. Das kommt dadurch zum Ausdruck. Und am Anfang von diesem Bibeltext, Vers 35, was sagt Jesus da zu ihm? Er sagt, wir fahren ans andere Ufer. Er kannte das Ziel. Er hat das Ziel sogar bestimmt. Er hat nicht gesagt, so, wir fahren jetzt mal aufs Meer und dann kommt ein Sturm und dann gehen wir alle unter. Er hat gesagt, hey, wir fahren auf die andere Seite des Sees. Das heißt, das Ziel war klar, der Kurs war bestimmt, er wusste, wo es hingeht. Er wusste, wenn das Jesus sagt, wir fahren an die andere Seite des Sees, dann heißt es auch, ich kenne das Ziel und wir kommen da auch an. Wir kommen da auch an. Deswegen sagt Jesus hier, warum habt ihr denn kein Vertrauen? Es gab viele Situationen, wo das bei den Jüngern war, wo Jesus gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen, hat er ihnen gesagt. Und dann war er tot und dann war die Jünger verzweifelt und dann kam er auch wieder so, ja, warum habt ihr es denn nicht geglaubt? Ich habe es doch gesagt. Warum habt ihr denn das Vertrauen nicht gehabt? Ich habe es doch angekündigt. Wenn wir Jesus nachfolgen, heißt es nicht, dass wir keine Stürme mehr in unserem Leben haben werden. Das wäre Wohlstandsevangelium, was es manchmal in Amerika gibt und so weiter. Aber so ist es nicht. Wir haben nicht, Jesus verheißt uns das nicht. Aber er verheißt uns, dass wir es ans Ziel ankommen. Manche Menschen fragen in schwierigen Situationen, Gott, wo warst du? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum warst du nicht da? Warum hast du nichts getan? Was ich voll nachvollziehen kann, emotional, ich kann es voll nachvollziehen. Aber dabei sind es oftmals Menschen, die Jesus nicht mal im Boot hatten, sondern sie haben ihn am Ufer stehen gelassen und haben gesagt, nee, mit dir nicht, ich fahre ohne dich. Ich will dich nicht haben in meinem Boot. Ich will dich nicht haben in meinem Leben. Und dann sagt man, wo warst du? Ich möchte, dass Jesus bei mir in meinem Boot ist, dass er immer in meinem Boot ist, nicht nur in den schönen Zeiten, nicht nur dann, wenn das Wetter schön ist, wie wir es gehört haben, auch dann, wenn Stürme da sind, aber mit dem Ausblick, dass auch wieder schönes Wetter kommt. Mehr noch, ich möchte, dass Jesus der Kapitän meines Schiffes ist. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch einen kleinen Sketch spielen und dazu brauche ich einen Freiwilligen. Ist nicht schlimm, was passiert? Die freiwillige Person hat auch nur ganz wenig Text. So, ihr könnt schon mal überlegen. Die Anna hat mir heute, ich habe leider keine Kapitänsmütze auftreiben können, aber die Anna hat mir heute Morgen noch so einen Kapitänshut gebastelt. Ja, hier so. So, das ist hier die Kapitänsmütze. Ist klar. Ja. Und jetzt brauche ich eine freiwillige Person. Wer traut sich? Ist nur ein kurzer, kleiner Sketch. Das ist der ganze Text, 2 Zeilen. Giovanni, vielen Dank. Also, wir machen jetzt einen kleinen Sketch. Ich bin der Kapitän, ne? Sieht man ja auch am Kapitänshut. Ne? Und du bist mein Erstoffizier, der erste Mat. Ja? Und das ist dein Text. So, einmal durchlesen den Text. Warte, nicht so schnell. Hast du es durchgelesen erst? Hast du es verinnerlicht? Hast du den Text erfasst, ja? Also das ist wichtig, das muss so richtig jetzt, so, weißt, das muss jetzt so vor der Gemeinde hier, so dramaturgisch muss es richtig rüberkommen. Also verinnerliche den Text und dann, bitte, Moment, ich brauche auch noch kurz nochmal meinen Text verinnerlichen. Okay, bereit jetzt Sketch los.
Wir sinken!
Was? Warum? Also alle Besatzungsmitglieder sollen sich sofort in die Rettungsboote begeben. Los, ankündigen. Ja, Moment. Außer der Kapitän. Weil der Kapitän, er bleibt bis zum bitteren Ende auf seinem Schiff. Ja? Der Kapitän, er opfert sich auf für seine Mannschaft. Ja, der Kapitän, er geht sogar mit seinem Schiff unter. Würde ich sagen, hey, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. So, Herr Kapitän, Sie wissen ja dann, wo alles ist, ne? Ich bin da mal weg. Dankeschön. Super. Vielen Dank an den Giovanni, Herr Kapitän. Das darfst du behalten, ne? Bitteschön. Danke, Giovanni, als Freiwilliger. Es mag solche Kapitäne geben. Aber Jesus ist nicht so ein Kapitän. Jesus, er verlässt das Schiff nicht, wenn es brenzlig wird. Er ist nicht derjenige, der sich aus dem Staub macht, wenn der Sturm kommt. Es gibt ein Lied, das heißt, ein weltliches Lied, das heißt, Gott muss ein Seemann sein. Und da heißt es, denn keiner geht verloren, denn er lässt die Mannschaft nie allein. Und das stimmt. Das stimmt. Er lässt die Mannschaft nie allein. Und keiner geht verloren. In Johannes 10, Vers 11, das passt auch gut, was wir vorhin als Zeugnis gehört haben, heißt es, ich, ein anderes Bild, aber es bringt das Gleiche zum Ausdruck. Er sagt hier Jesus, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, er opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht wirklich am Herzen liegen und weil sie ihm nicht gehören. Und er nicht ihr Hirte ist. Aber ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Beziehung, Gemeinschaft. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist genau das Bild, was wir vorhin gehört haben. Jesus, der sein Lamm ganz nah am Herzen trägt. Beziehung, Gemeinschaft, der nicht einfach nur angeheuert ist, um den Job eines Hirten zu tun und sich aus dem Staub macht, wenn der Wolf kommt. Er sagt, nein. Es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft. Ich gebe sogar mein Leben für die Schafe. Und Jesus, er ist auch der Kapitän unseres Schiffes. Vertraue keinem anderen Kapitän. Mit dem gehst du vielleicht unter, vielleicht macht er sich aus dem Staub, wie wir es gerade im Sketch erlebt haben. Aber Jesus ist ein Kapitän, der rettet. Und Jesus ist ein Kapitän, der hat es wirklich getan. Der hat sich für seine Mannschaft aufgeopfert. Er hat genau das gemacht, als er am Kreuz gestorben ist. Da hat er sich geopfert für seine Mannschaft. Geopfert, damit wir Leben haben, damit wir Rettung haben, damit wir nicht in unseren Schwierigkeiten, unseren Ängsten, unseren Sorgen, unserer Sünde feststecken und nicht mehr rauskommen, sondern um uns zu retten, dass wir Freiheit haben, dass wir befreit werden. Er hat sich für die Mannschaft geopfert. In dem Lied, Gott muss ein Seemann sein, heißt es auch, der Teufel holt uns niemals ein. Und genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass der Teufel verloren hat, dass Krankheit, Schmerz und Tod, sogar der Tod besiegt ist. Das ist, was Jesus verspricht, dass wenn wir sterben, dass dein Leben bei ihm erst beginnt und anfängt. Und dass auch dann, wenn wir jemanden verloren haben, wir wissen, es gibt ein Wiedersehen. Nicht nur in den Sturm unseres Lebens, sondern auch darüber hinaus sagt uns das Jesus, dass Teufel und Tod besiegt ist. Und egal, was los ist in unserem Leben, auch wenn wir falsch gelebt haben, wenn wir falsch unterwegs sind, sagt Gott, hey, wir beide, wir fangen neu an. Es gibt eine neue Chance, es gibt einen Neuanfang. Jederzeit. Aber wichtig ist, wir müssen das annehmen. Wir haben die Entscheidung. Die kann uns keiner abnehmen. Die Frage ist, ob wir Gott vertrauen können. Zum Abschluss noch eine Geschichte, die man erzählt von einem Prediger aus Amerika. Ich habe es ein bisschen abgewandt, damit es in das Setting passt. Und der war einmal mit dem Schiff unterwegs und der ist sehr, sehr schnell seekrank geworden. Und eines Tages war er auch mit dem Schiff unterwegs und dann war genau die Situation so, sie sind in einen Sturm geraten und der Wind ist ums Schiff rumgesaust und die Wellen haben gegen das Schiff gepeitscht und langsam stieg immer mehr Panik in ihm hoch und er bekam es doch mit der Angst zu tun in dieser Situation. Und dann sieht er dort schräg gegenüber so ein kleines Mädchen sitzen. Und es ist total gelassen und total fröhlich. Und er denkt sich, was ist los? Und er fragt das Mädchen, sag mal, hast du denn gar keine Angst? Und sie sagt, Angst? Nein. Der Kapitän, das ist mein Papa. Und wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Und ich finde es so schön, weil das was so viel ausdrückt. Das Mädchen kannte den Kapitän. Es wusste nicht nur der Kapitän, der ist ein guter Mann, sondern es wusste der Kapitän, hey, das ist mein Papa. Es hatte eine Beziehung mit dem Kapitän und darum geht es. Nicht nur mein Kapitän, sondern ich habe Beziehung mit diesem Kapitän, mein Papa. Ich kenne ihn, ich vertraue ihm. Und er hat gesagt, wir sind auf dem Weg nach Hause. Ich kenne das Ziel. Ein Kapitän, ein Papa, der den Weg kennt und der das Ziel kennt. Und dem ich vertrauen kann, weil er weiß, wo es hingeht. Und heute Morgen ist die Frage, hast du ihn in deinem Boot? Ist er Kapitän deines Schiffes? Und wenn nicht, dann darfst du dich heute Morgen dafür entscheiden. Ganz für dich persönlich darfst du sagen, hey, Jesus, das möchte ich. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du Kapitän meines Schiffes bist. Ich möchte nicht selber versuchen, irgendwie mit der Situation klarzukommen und zu kämpfen vom Untergang, mich selber versuchen zu bewahren, sondern ich möchte, dass du Kapitän meines Schiffes bist. Ich möchte dich kennenlernen als ein guter, liebevoller Papa. Und wenn du Jesus kennst, aber du hast das Gefühl, du sagst, ich habe ihn im Boot. Das weiß ich, das habe ich klar gemacht. Das bin ich mir sicher, er ist in meinem Boot. Aber du hast gerade das Gefühl, er schläft mit dem Kopf auf einem Kissen. Dann rüttel ihn wach. Komm zu ihm und sag, Jesus, greif ein in mein Leben. Dann komm zu ihm und schrei und rüttel ihn wach. In 1. Petrus 5-7 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er bringt dich durch den Sturm und er ist fähig, Wind und Wellen zu bedrohen und zu sagen, sei still und schweig. Ein Wort geschieht und Ängste fliehen. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Amen.